Deutschlandfunk Kultur Interview.
Jetzt mal nicht lange nachdenken. Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff afrikanische Mode hören? Vermutlich ja doch an bunte Farben, wallende Gewänder mit auffälligen Mustern. Was richtig ist und was falsch an diesem Bild, darüber habe ich mit Beatrice Anyut Ola gesprochen. Die neugeborene Modeagentin und Fashion-Kuratorin ist unter anderem Mitbegründerin der Plattform Fashion Africa Now und hat zuletzt in Berlin die Ausstellung Connecting Afro Futures mit kuratiert. Ich habe sie gefragt, ob es angesichts dieses riesigen Kontinents mit über 50 Staaten eigentlich so etwas wie afrikanische Mode überhaupt geben kann.
In gewisser Weise ja. Also der Begriff afrikanische Mode ist ja auch aus diesem, ich sag's immer gerne, Movement, aus dieser Bewegung heraus entstanden, dass tatsächlich mit Mode auch einfach Identität ausgelebt wird. Und es gibt verschiedene Identitäten, es gibt verschiedene Traditionen, Kulturen in Afrika. Insofern kann man da schon so gesehen stehen lassen, afrikanische Mode. Es betitelt halt auch die Kriterien, was ist afrikanische Mode? Wird sie in Afrika produziert? Sind die Textilien aus Afrika? Ist der Designer afrikanischer Herkunft? Also das spielt alles eine Rolle, es fließt alles mit ein. Insofern ist der Begriff African Fashion, afrikanische Mode, nach wie vor Thema. Also es wird auch mit meinen Kolleginnen, wir diskutieren drüber, da es einige Designer gibt, die einfach als Designer genannt werden wollen und nicht den Zusatz bekommen wollen, African Fashion Designer. Aber wir sind in einer Zeit, da muss man sich leider noch erklären. Und ich denke, es wird auch verschwinden. Also in 10 Jahren wird man nicht mehr unbedingt von African Fashion oder afrikanischer Mode sprechen.
Aber viele Klischees sind ja noch in den Köpfen. Ich glaube, wenn man in Europa, auch in Deutschland, Menschen, die gar nichts mit Mode zu tun haben, wenn man die fragt, was fällt dir spontan ein bei dem Begriff afrikanische Mode, dann werden die schon sagen, naja, wallende Gewänder, sehr bunt, sehr farbenfreudig, große Muster. Ist das ein längst überholtes Klischee? Vielleicht eins, das nie gestimmt hat, oder ist auch ein bisschen was dran?
Das Klischee ist auf jeden Fall überholt. Also es gibt zeitgenössisches Design, es gibt Luxury Fashion, es gibt Premium Fashion. Die Mode ist inzwischen tragbar. Es hängt auch damit zusammen, verschiedene Einflüsse spielen eine Rolle. Es entsteht eine neue Ästhetik. Es muss nicht immer bunt sein. Und vor allen Dingen werden die Schnitte auch transformiert. Die Designer gehen ja auch mit der Zeit. Es sind junge Designer, die weltoffen sind, die unter anderem in Europa studiert haben, zurück in ihre Heimatländer gehen und im Prinzip die Technologie mit Tradition verbinden. Und da entsteht ein neues Zusammenspiel. Und das ist wirklich contemporary, also zeitgemäß. Und es gibt Symboliken, mit denen Designern arbeiten. Da sind Codes. Diese Codes sind auch tatsächlich nicht von allen lesbar. Also es sind Kreationen, zum Teil, da würde man auch nicht erkennen, das ist jetzt ein Designer afrikanischer Herkunft.
Aber gerade wenn Sie über diese Codes sprechen, spielen die dann an auf traditionelle Dinge? Wenn Sie sagen, das wird oft nicht verstanden, die man quasi nur verstehen kann, wenn man aus der gleichen Kultur kommt wie der jeweilige Designer?
Ja, das ist richtig. Also es gibt Symboliken, es gibt Codes und diejenigen, die aus dem Kulturkreis kommen, diejenigen, die sich wirklich mit der Textilie, mit der Mode befassen, können diese Codes lesen, verstehen. Und das ist halt auch einfach nochmal so eine Raffinesse an dieser Mode, dass mit dem gegebenen Erbe auch gearbeitet wird.
Geht es auch um so eine Art Emanzipation? Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass viele auch dann in Europa studiert und gearbeitet haben aus Afrika. Geht es auch darum, sich zu emanzipieren von diesen europäischen Modevorgaben? Denn kann teilweise haben wir weltweit das Gefühl, die echte Haute Couture, die muss aus Paris oder Mailand kommen.
Genau. Das ist auch auf jeden Fall ein Thema, denn Luxus, ja, wurde in Europa bestimmt. Es gibt für Premium-Mode Kriterien und das ist genau so eine Form von Emanzipation. Die Kriterien werden neu gesetzt. Es gibt einfach eine neue Dimension, eine neue Dynamik, die damit entsteht. Und da muss man sich fragen, was heißt denn Luxury letztendlich? Denn in Afrika ist es tatsächlich so, es ist noch Gott sei Dank nicht Fast Fashion. Wir reden von Slow Fashion, Prêt-à-porter. Vieles wird getailert. Da gibt es einfach noch nicht überall die Möglichkeiten, in größeren Mengen zu produzieren. Also die Modeindustrie ist da einfach noch auf einem anderen Level und dementsprechend sind die Kriterien auch anders gesetzt.
Um doch nochmal kurz auf die Klischees zu kommen. Wir beschäftigen uns ja in diesem Jahr hier in unserem Programm mit Dekolonisierung. Dieses Bild, das mir immer in den Kopf kommt, diese Vorurteile der bunten Afrikaner. Und ich sage wohl Afrikaner, so werden ja Menschen teilweise gesehen und nicht nur die Mode, die sie tragen. Kommt das Ihrer Meinung nach aus der Kolonialzeit? War das damals auch eine Absicht von Kolonialmächten, bei sich zu Hause zu vermitteln? Naja, der Afrikaner, der ist ganz anders als wir, der sieht ja schon ganz anders aus.
Ich denke ja, also das sind Klischees, die sind entstanden aus eurozentrischer Sichtweise. Und ich meine, die Textilien, die bekannt sind, die sind sehr farbenfroh. Man muss aber auch dazu sagen, einige Textilien sind gar nicht aus Afrika. Es gibt einige, die kommen aus Asien. Dann gibt es Hersteller, die sind in Amsterdam und profitieren. Ne? Also die Kolonialherren haben sich sozusagen selber, also diese kulturelle Aneignung, ne, ist ja auch immer wieder ein Thema, haben Textilien kreiert, obwohl viele von diesen Mustern auch gar nicht wirklich traditionsbedingt mit der Mode zusammenhängen, weil viele Muster aus dem afrikanischen Kontext sind eher grafisch. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man das auch erkennen, dass einige Muster, ja, also können nicht afrikanische Muster sein.
Wobei wir da sehen, wie multikulturell die Welt ist. Wenn jetzt ein indischstämmiger Modemacher, der in Kenia geboren ist, da Mode macht, ist das dann afrikanisch, ist das dann indisch oder ist das irgendwas anderes? Ich finde, das muss man ja auch gar nicht immer so direkt labeln.
Eben, es geht wirklich darum, die Mode zu kreieren, die tragbar ist und damit einfach auch eine Transformation zu ermöglichen. Also wenn ältere Stoffe oder Handwerkstechniken einfach neu aufgegeben der neuen Technologie. Also das ist, es ist ein neues Zusammenspiel. Und das ist das, was diese Mode African Fashion inzwischen ausmacht.
Thema, viele Themen, kulturelle Aneignung, was, welchen Erfolg und Einfluss hat afrikanische Mode auch außerhalb des Kontinents heute? Da stellt sich ja diese Grundfrage, die unser Thema ist, die Dekolonisierung. Wie könnte die in der Mode aussehen und bietet die Mode da vielleicht Chancen?
Ja, Mode ist ein Tool, ist ein Werkzeug, was da auf jeden Fall Chancen bietet, dem entgegenzusetzen. Ich meine, dieses Thema Dekolonisation, ich finde auch den Begriff schon schwierig. Also ich sehe es auch von einem anderen Standpunkt, denn Decolonization, das ist ja auch eine Diskussion, die kommt aus dem akademischen, eurozentrischen Kreis. Ja, wir dekolonisieren euch jetzt, ne? Wir entnehmen euch, was wir euch damals angetan haben. Deswegen ist es in dieser in Designszene, Modeszene auch gar nicht so ein Thema. Da geht es eher um Reclaiming, also wenn dann rückfordern und tatsächlich die afrikanische Perspektive gilt als Kriterium zu sehen. Also das wirklich das, was jetzt geschaffen wird, das ist das Gesetz. Also manchmal ist es ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen, aber dieses Thema Decolonizing, ja, ist ein akademisch-eurozentrisch geprägtes Thema und hat insofern, ja, meiner Meinung nach, klar, die Mode ist ein Mittel, um das sichtbar zu machen. Haare, gerade auch das Thema Hair, Afro-Hair, zeigt auch wieder die Unabhängigkeit, Afro-Pride, das ist eine Dynamik, eine Bewegung. Heute trägt man die Haare offen und gerne, wie sie sind, einfach um seine Identität preiszugeben. Vor 40 Jahren ging es wirklich um den Struggle in Amerika. Also man sieht, da ist einfach auch so ein Wandel, gesellschaftsbedingt, wie die Dinge wahrgenommen werden.
Das Gespräch mit Beatrice Anyut-Ula ist ein Teil unserer Jahresreihe, würde ich es fast nennen. Eine Welt 2.0 dekolonisiert euch. Und dieses Gespräch, aber auch viel zu dieser Reihe und jeden Tag wird es logischerweise mehr, finden Sie auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek.